Servus, du hörst jetzt eine Predigt der Freien Christengemeinde Steyr. Wir wünschen dir viel Spaß und dass Gott dich bewegt und berührt.
Wir wollen uns jetzt zuwenden der Auslegung der Bibel. Ja? Wir sind in einer Serie drin, die heißt Der Weg, eine Reise durch die Apostelgeschichte. Wir sind im großen Finale. Nächstes Mal wird dann ein neuer Akteur für Staffel 2 auftreten plötzlich. Wie heißt dieser Akteur? Saulus. Damals noch Saulus, genau. Aber da ist dann vorbei. Und dann müssen wir warten ein bisschen, bis die zweite Staffel anfängt. Da kommt dann der Paulus so richtig in Aktion. Genau, aber wir sind jetzt in dem Finale. Da geht es um eine Person, Stephanus. Und da werde ich euch gleich noch sagen, was letzte Woche passiert ist. Aber um das Thema etwas aufzulockern, habe ich einen Witz für euch mitgebracht, der mir sehr gefallen hat. Und zwar, auf der Kärntner Straße sind drei Personen unterwegs, ein Amerikaner, ein Deutscher und ein Österreicher. Und dann sehen sie jemanden, der so Ähnlichkeiten hat mit Jesus, so ein langes Gewand, helles Gewand, und sie sind da wirklich ganz verblüfft. Ja. Und dann sagt, schauen sie immer genauer hin, und sagt der Amerikaner, Jesus, Holy Christ. Ja. Und der Deutsche, Mensch, guck mal, es könnte ja wirklich sein, Jesus. Und der Österreicher, ja, das könnte da wirklich sein. Boah, schaut ihm echt ähnlich. Und dann schauen sie näher hin und vor allem dreht er sich um, der Jesus, ja, und sagt, ja, ich bin's wirklich. Dann geht er hin zum Amerikaner und sagt, ich sehe, du hast ein Problem mit deinem Herzen. Er greift ihm an die Brust so und betet. Und er ist geheilt. Dann geht er zum Deutschen. Ich sehe, eigentlich siehst du nur auf einem der Augen. Geheilt. Dann geht er auf den Österreicher zu. Der Österreicher, stopp Jesus, nein, nein, ich bin im Krankenstand. Ja, so sind wir. Heute geht es um Rettung. Heute geht es um Rettung. Und das Krasse ist, Rettung kannst du auch ablehnen. Du kannst Hilfe und Rettung verwehren. Ja? So wie dieser Österreicher, ja? Der wollte seinen Krankenstand noch nicht beenden. Und so manche von uns ist in einem Krankenstand in seinem Leben. Da ist etwas nicht in Ordnung. Du brauchst eigentlich Rettung. Du weißt es, aber du sagst Nein zum Retter. Und genau darum wird es heute Morgen gehen. Und wir sind ja eben, wie ich gesagt habe, in einem großen Finale unserer ersten Staffel von Apostelgeschichte. Und letztes Mal haben wir gehört von einer Person, die hieß Stephanus, oder die heißt Stephanus. Und dieser Stephanus, da ist ein Riesentumult gewesen um ihn und um das, was er gesagt hat angeblich. Also da gab es einen Riesenaufstand gegen die Jesus-Nachfolger, weil Stephanus sich scheinbar ein bisschen zu weit rausgelehnt hat oder etwas gesagt hat, was die Leute nicht einordnen konnten. Und zwar hat er angeblich, haben sie gesagt, gelästert gegen Mose, gegen das Gesetz und gegen den Tempel. Und ich habe dann letztes Mal erklärt, wenn du gegen den Tempel gesprochen hast, dann ist es schlimmer fast als Gotteslästerung, oder es ist die ultimative Gotteslästerung. Und dann warst du eigentlich des Todes. Das war auch das Einzige, wo der Hohe Rat, vor dem er gestanden ist, augenblicklich ohne Genehmigung der Herrschaftsmacht, der Römer, sagen konnte, diese Person wird jetzt getötet. Also Stephanus ist wirklich in einer ganz schwierigen Situation. Die Anschuldigungen sind massiv. Und was so die Schwierigkeit bei der Sache ist, bei der Anklage gegen ihn ist, dass es nicht total aus der Luft gegriffen war, was vorgeworfen wurde diesem Stephanus. Er hat zwar nicht gelästert gegen Mose, das Gesetz oder den Tempel, aber er hat versucht, seinen jüdischen Zeitgenossen zu erklären, dass Jesus, an den er glaubt, dieser auferstandene Jesus, dass er größer, tatsächlich größer ist als Mose, dass er tatsächlich größer ist als das Gesetz und größer ist als der Tempel. Und einen neuen Bund schließen möchte mit den Menschen, der nicht mehr erfordert, dass sie zum Tempel gehen, um dort Opfer zu bringen, um Vergebung ihrer Sünde zu erfahren, um eine Verbindung mit Gott zu haben. Weil das ging nur durch den Priester. Und er sagt, da ist ein größerer Priester eigentlich gekommen. Ein größerer Vermittler als Mose. Und das war natürlich ein Skandal. Für uns klingt das jetzt super, wow, toll. Aber für die Leute damals, zu denen er gesprochen hat, in einer Synagoge, in einer jüdischen Synagoge, war das ein absoluter Schocker. Das heißt, er steht da, Anklage, höchstwahrscheinlich Todesurteil. Und das Interessante ist dann, der letzte Vers vom letzten Mal war folgendes, Apostelgeschichte 6, habt ihr jetzt nirgends, aber ich lese einmal nochmal. Alle im Rat blickten gespannt auf Stephanus und sahen sein Gesicht wie das eines Engels. Er hat gestrahlt, er war positiv, obwohl er wusste, es kann sein, dass ich in 2 Stunden oder vielleicht schon in 1 Stunde tot bin. Und das beeindruckt mich schon. Das ist etwas, wo man denkt, habe ich diese Sicherheit, diese Gewissheit in Jesus, dass wenn ich kurz drauf vielleicht zum Tode verurteilt werde, trotzdem strahle. Das ist krass, oder? Und das ist etwas, das ich mir wünsche, dieses Fundament, diese Sicherheit in Jesus. Und das ist auch das, was ich euch wünsche. Soweit der Rückblick auf das, was wir letzte Woche gehört haben. Jetzt kommt, letzte Woche war Anklage, heute kommt die Verteidigung und nächstes Mal kommt die Urteilsverkündung. Ja, also da wird die Silvia dann mit euch diesen letzten Abschnitt noch anschauen. Das wird sehr spannend. Wie schaut es jetzt aus bei Verteidigung? Erster Vers, ich habe übrigens für euch alle, es ist krass, ja, also ihr habt alle sicher schon richtig Muffensausen, was, ein ganzer Zettel beidseitig mit Bibeltext, ja. Tatsächlich, das schauen wir heute an, aber es müsste eigentlich eine gleiche Predigtlänge ergeben wie normal. Schauen wir, gemeinsam schaffen wir das. Kann sein, dass es leichte Unterschiede gibt von meinem Text zu euch, aber er müsste ziemlich gleich sein, weil ihr habt ein bisschen einen aktuelleren Text wie ich. Die Bibel ist schon ein paar Jahre alt und da haben sie ein paar, manchmal haben sie ein bisschen kleine Verbesserungen noch eingebaut. Der erste Vers sagt, 7,1, dann fragte der Hohepriester, ist das wahr? Ja, jetzt muss er sich verteidigen, der Stephanus, ist das wirklich wahr, dass ihr sagt, dass Jesus größer ist als der Tempel oder dass sich was verändert von den Gebräuchen von Mose? Darum ging es, ist das wahr? Und jetzt kommt eine ziemlich lange Antwort von Stephanus und es ist erstaunlich, was da alles von ihm kommt. Aber damit es nachvollziehbar wird für uns alle, es ist ein System quasi drin, in dem, was er sagt. Er hat eine Botschaft in dieser Geschichte, die er erzählt jetzt, die Geschichte Israels. Und zwar, es ist das, was ich beim Witz vorher gehabt habe, es geht um Rettung. Es geht darum, Gott möchte retten, aber sie wollen nicht. Die Leute, die Gott retten will, wollen nicht. Sie lehnen diese Rettung ab. Darum geht's. Und da wollen wir gleich mal den ersten Abschnitt uns anschauen, die Verse 2 bis 8. Stephanus antwortete, ihr Männer Israels, meine Brüder und Väter, hört mich an. Der Gott, dem alle Herrlichkeit gehört, erschien unserem Vater Abraham in Mesopotamien, als er noch nicht nach Haran gezogen war. Er sagte zu ihm, verlass deine Heimat und deine Verwandtschaft und zieh in das Land, das ich dir zeigen werde. Vers 4. Da verließ Abraham das Land der Chaldäer und zog nach Haran. Nach dem Tod seines Vaters führte Gott ihn in dieses Land, in dem er heute lebt. Er gab ihm aber keinen Grundbesitz darin, nicht einen Fußbreit. Doch er versprach, ihm und seinen Nachkommen das Land zu geben, obwohl Abraham damals noch kein Kind hatte. Die Worte Gottes lauteten folgendermaßen. Deine Nachkommen werden als Fremde in ein fremdes Land leben, in einem fremden Land leben. 400 Jahre lang wird man sie versklaven und misshandeln. Und jetzt kommt Vers 7. Doch, ich werde das Volk, das sie zum Sklavendienst zwingt, zur Rechenschaft ziehen. Gott sagt Gott. Danach werden sie aus dem Land ziehen und mir an diesem Ort dienen. Dann gewährte Gott Abraham den Bund, dessen Zeichen die Beschneidung ist. Deshalb beschnitt Abraham den Isaak am 8. Tag, nachdem er geboren wurde. Isaak tat es genauso mit Jakob und Jakob mit unseren 12 Stammvätern. Okay, Stephanus holt seine Ankläger zunächst mal ab und er sagt, Brüder, das ist unsere Geschichte, das ist unsere Geschichte. Er war ja auch ein Jude und er hat gesagt, das ist jetzt unsere Geschichte, die ich erzähle. Die beginnt mit Abraham und Abraham wird bereits gesagt, da werden Schwierigkeiten kommen. Du sollst zwar in dieses Land mal kommen, aber da gibt es einen Umweg. Ihr werdet in Gefangenschaft kommen, aber ich werde euch aus dieser Gefangenschaft befreien. Also diese erste große Rettung wird bereits angekündigt. Und damit komme ich auch schon zu dem, was ich heute, es ist diese eine Sache, die ich euch mitgeben will. Und zwar das Predigt-to-go für heute ist, Gott ist ein Retter, wenn ich das annehme. Gott ist ein Retter, wenn du das annimmst. Gott ist ein Retter, wenn wir das annehmen. Das ist die Botschaft, die in dieser großen Geschichte drin steckt und die uns jetzt noch weiter begleiten wird. Und jetzt erst nimmt die Geschichte eigentlich so richtig Lauf auf. Ihr staunt, wie lange sie das noch dreht, oder wie? Oder? Ah, okay, cool. Super. Schön. Jetzt nimmt die Geschichte erst so richtig ihren Lauf auf, weil er demonstriert, Stephanus, anhand der Geschichte des Volkes Gottes, wie immer wieder Ablehnung geschieht. Einmal, zweimal, dreimal. Wir haben drei Abschnitte, die das ganz klar zeigen. Und keine Angst, es hat was mit uns zu tun. Ja, also das ist jetzt nicht nur irgendeine Geschichte von irgendwem, sondern es hat mit dir und mit mir zu tun. Erste Ablehnung, wir schauen weiter im Text, ihr seht, wir machen ganz schön Meter. Vers 9 geht es weiter bis Vers 16. Ich habe also Überschriften für euch gemacht. Unsere Stammväter waren jedoch neidisch auf Josef. Kurze Pause, manche denken jetzt, wer ist Josef? Okay, Josef war einer der Stammväter. Das waren 12 Brüder, das waren die Söhne von einem gewissen Jakob. Und Jakob war ein Nachfahre von Abraham. Und der hatte 12 Söhne. Und der 11. war der Josef. Und der Josef, der wurde eigentlich, wenn man die Geschichte anschaut und kennt von ihm, ein bisschen verhätschelt vom Papa. Und jetzt waren die Brüder neidisch auf ihn und sie haben ihn tatsächlich verkauft als Sklaven nach Ägypten. Das ist kein Witz, sie haben das gemacht aus Neid. Unsere Stammvater jedoch war neidisch auf Josef und verkauft ihn als Sklaven nach Ägypten. Doch Gott stand ihm bei und half ihm aus allen Schwierigkeiten heraus. Er ließ ihn die Gunst des Pharao gewinnen und schenkte ihm Weisheit vor ihm. So setzte ihn der König von Ägypten als Verwalter über das Land und den ganzen königlichen Haushalt ein. Dann brach eine Hungersnot in ganz Ägypten und Kanaan aus. Also Kanaan war die Heimat, wo er eigentlich herkam. Und brachte großes Elend. Auch unsere Väter hatten nichts mehr zu essen. Als Jakob erfuhr, dass es in Ägypten Getreide gab, schickte er unsere Stammväter das erste Mal hin, also seine Söhne. Beim zweiten Mal gab Josef sich seinen Brüdern zu erkennen und so erfuhr der Pharao, wo Josef herkam. Dann ließ Josef seinen Vater Jakob und die ganze Verwandtschaft zu sich rufen, 75 Menschen. So kam Jakob nach Ägypten, dort starb er und auch unsere Väter. Später wurden ihre Leichname nach Sichem überführt und in dem Familiengrab beigesetzt, das Abraham von den Söhnen Hamors dort gekauft hatte. Okay. Was ist hier? Stephanus zeigt hier schon mal dieses Retterherz Gottes auf. Gott ist ein Gott, der rettet, wenn wir das zulassen. Und er erzählt eben diese Geschichte von Josef. Seine Brüder waren neidisch auf ihn und haben ihn verkauft, wollten ihn eigentlich eins auswischen, aber Gott hat das verwendet, um Rettung seinem Volk zukommen zu lassen. Also Gottes Pläne sind oft so viel größer als unsere Pläne und Gedanken. Wir sehen nur diese Leitsituation, aber nicht das, was vielleicht daraus entsteht. Und er wurde wirklich verhätschelt ein bisschen, dieser Josef. Silvia hat bereits uns vor ein paar Wochen beigebracht, auf Neid folgt Leid. Ja, auf Neid folgt Leid. Und das ist auch tatsächlich so gewesen. Also Josef litt in Ägypten. Das war nicht easy, hier wird es schnell abgetan mit, ja, Gott stand ihm bei und alles wurde gut. Ja. Das war hart für Josef. Aber durch das, was Josef erlitten hat, hat Gott seine Familie, hat die Nachfahren Abrahams gerettet, sein Volk, ja, dieses kleine Volk, das entstanden war, aber auch hunderttausende andere Menschen, die in Ägypten und in der Umgebung gelebt haben. Vielleicht Millionen von Menschen wurden gerettet als Nebenprodukt von dieser Geschichte, dass Israel gerettet wurde. Und Wenn dieser Stephanus in seiner Verteidigungsrede diese Geschichte erzählt, woran denkt er bereits, denkt ihr, als jemand, der Jesus nachfolgt? An wen könnte er denken? Ach, danke, jemand hat sich getraut zu sagen, Jesus, genau. Er hat an Jesus gedacht. Josef hat gelitten. Jesus hat auch gelitten. Noch viel mehr als dieser Josef. Josef hat dazu beigetragen, dass das Volk Israel Rettung erfährt. Aber nicht nur das, wie es bei Jesus passiert, sondern Jesus hat gelitten und hat sich als Retter offenbart für die ganze Menschheit. Also wir sehen hier bereits, er will etwas sagen, dieser Stephanus. Und er sieht halt auch, dass dieser Josef zunächst mal abgelehnt wurde. So wie Jesus auch aus Neid abgelehnt wurde und kurz vorher zu Tode verurteilt wurde, weil die Elite neidisch war auf diesen Jesus und ihn weghaben wollte, weil er alles durcheinander gebracht hat und so beliebt war. Also das große Bild, wir sehen es, Gott ist ein Retter, wenn ich das annehme. Es ist wirklich irritierend, wenn man das so sieht, gell, dass sich der Ventilator dreht und der ist nicht eingeschaltet. Gell. Das heißt, wir produzieren eigentlich gerade Strom. Ja, also sehr ökologischer Gottesdienst. Windkraft, ja, genau. Also alle Kinder, die sich fragen, warum braucht man Induktion und warum lernt man sowas? Wegen dem Gottesdienst und weil sich da manchmal ein Ventilator dreht und wir dann Strom erzeugen. Okay, also erste Ablehnung Josef und jetzt kommt die nächste Ablehnung von einem Retter. Einer noch viel bekannteren Persönlichkeit in der Geschichte Israels. Wir lesen weiter ab Vers 17. Ihr habt schon mal gehört von diesem Mann. Als dann die Zeit näher kam, in der Gott seine Zusage an Abraham einlösen wollte, wuchs und vermehrte sich unser Volk in Ägypten. Bis ein König auf den ägyptischen Thron kam, der nichts mehr von Josef wusste, da sind hunderte Jahre vergangen. Heimtückisch und grausam ging er gegen unser Volk vor. Er zwang unsere Vorfahren, ihre Säuglinge auszusetzen. Keiner sollte am Leben bleiben. In dieser Zeit wurde Mose geboren. Ein Kind, an dem Gott gefallen hatte. 3 Monate lang konnten seine Eltern für ihn sorgen. Als sie ihn dann doch aussetzen mussten, wurde er von der Tochter des Pharao aufgenommen, die ihn als ihren Sohn aufzog. So erhielt Mose eine umfassende ägyptische Ausbildung und zeichnete sich durch seine Worte und Taten aus. Mit 40 Jahren fasste er den Entschluss, sich nach seinen Brüdern und Schwestern, den Israeliten, umzusehen. Als er einmal sah, wie einer von ihnen ohne Grund misshandelt wurde, griff er ein. Er rächte den Unterdrückten und schlug den Ägypter nieder. Mose dachte, seine Landsleute würden verstehen, das ist ein wichtiger Vers, Mose dachte, seine Landsleute würden verstehen, dass Gott sie durch ihn retten wollte, aber sie verstanden das nicht. Am nächsten Tag kam er nämlich gerade dazu, wie 2 von ihnen miteinander stritten. Er wollte sie versöhnen, damit sie Frieden hielten. Männer, sagte er, ihr seid doch Brüder, warum schlagt ihr euch? Aber der, der den Streit angefangen hatte, stieß ihn zur Seite und schrie, wer hat dich eigentlich zum Aufseher und Richter über uns gemacht? Willst du mich etwa auch umbringen, wie du das gestern mit dem Ägypter gemacht hast? Als Mose das hörte, floh er ins Land Midian. Dort lebte er als Ausländer und zeugte 2 Söhne. So vergingen 40 Jahre. Eines Tages erschien ihm in der Wüste am Berg Sinai ein Engel in der Flamme eines brennenden Dornbusches. Mose wunderte sich über die Erscheinung. Er ging näher heran und sah sich das genauer an. Da hörte er die Stimme des Herrn. Ich bin der Gott deiner Väter, der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Mose zitterte vor Angst und wagte nicht hinzusehen. Der Herr aber sagte, zieh deine Sandalen aus, denn der Ort, auf dem du stehst, ist heiliges Land. Ich habe sehr wohl gesehen, wie mein Volk Israel in Ägypten misshandelt wird. Ich habe sein Stöhnen gehört. Nun bin ich zu seiner Befreiung gekommen. Und jetzt geh. Ich will dich nach Ägypten senden. Das ist der längste Abschnitt. Gleich sind wir durch. Gerade den Mose, den sie abgelehnt hatten, als sie sagten, wer hat dich als Aufseher und Richter eingesetzt? Gerade den schickte Gott ihnen jetzt als Anführer und Befreier. Er beauftragte ihn durch den Engel, der ihm im Dornbusch erschienen war. Gerade dieser Mose führte sie aus dem Land heraus. Er vollbrachte dabei Wunder und außergewöhnliche Zeichen in Ägypten, im Roten Meer und während der 40 Jahre in der Wüste. Gerade dieser Mose. sagte zu den Israeliten, einen Propheten wie mich wird Gott aus eurer Mitte erwecken. Und als unsere Vorfahren sich in der Wüste vor Gott versammelten, war es gerade dieser Mose, der Vermittler zwischen ihnen und dem Engel wurde, der auf dem Berg zu ihm redete. Dort erhielt er Worte, die zum Leben führen, und gab sie uns weiter. Krass, oder? Josef und jetzt kommt Mose. Und hier ist ziemlich klar, immer wieder zeigt Stephanus auf, gerade dieser Mose, ja, dieser große Mose, er wurde abgelehnt. Er wurde abgelehnt als Retter und Vermittler zwischen Gott und seinem Volk. Achtet auf Vers 37, hier wieder die Kigur-Frage. Gerade dieser Mose sagte zu den Israeliten, einen Propheten wie mich wird Gott aus eurer Mitte erwecken. An wen hat vielleicht der Stephanus gedacht? Jesus, jawohl, ihr werdet immer stärker. Und dann irgendwann kommt diese Eichkätzchenfrage, gell? So, was hat einen wuscheligen Schwanz und springt auf Bäume rum? Da gibt es einen Witz, ja, im Kindergottesdienst. Und dann sagt der Kind, ja, eigentlich ist er Eichhörnchen, aber ich sage mal zur Sicherheit, Jesus. Ja. Es geht um Jesus, wieder mal. Dieser Hinweis, da ist ein Retter, Mose, und er ist von Gott gesandt, um sein Volk zu retten, und er erfährt so viel Ablehnung und so viel Widerstand. Es gelingt ihm nicht wirklich mit diesem Volk, mit diesem störrischen Volk, das zu erreichen, was Gott eigentlich erreichen möchte. Und so wie Mose abgelehnt wurde, ist auch Jesus abgelehnt worden. Er war auch ein Vermittler. Er wollte vermitteln zwischen Gott und Mensch, und er wurde abgelehnt. Wieder dieses große Bild. Gott ist ein Retter, wenn ich das annehme, wenn du das annimmst. Und somit sind wir schon beim letzten Abschnitt. Ablehnung, die dritte. Jetzt wird es noch krasser. Josef wurde abgelehnt, Mose wurde abgelehnt, und jetzt, wen kann man dann noch ablehnen? Ja, Gott wird abgelehnt. Ab Vers 39, doch unsere Vorfahren wollten Mose nicht gehorchen. Sie lehnten sich gegen ihn auf und waren mit ihrem Herzen schon auf dem Rückweg nach Ägypten. Als sie zu Aaron sagten, mach uns Götter, die uns führen können, denn was aus diesem Mose geworden ist, das ist uns, der uns aus Ägypten herausgeführt hat, weiß keiner. Was ist da passiert? Mose war 40 Tage weg und sie haben gedacht, Mose ist tot. Wir brauchen irgendwie einen anderen. Und jetzt haben sie eine ganz coole Idee, Vers 41. So machten sie sich damals ein Götzenbild, die Nachbildung eines jungen Stiers, brachten ihm Opfer und feierten das Werk ihrer Hände. Boah, stark. Dann wandte sich Gott von ihnen ab und gab sie preis, das Himmelsheer zu verehren, wie es im 12-Propheten-Buch geschrieben steht. Und jetzt zitiert Stephanus aus den Propheten. Habt ihr etwa für mich 40 Jahre in der Wüste Schlacht- und Speiseopfer dargebracht, ihr Israeliten? Ihr habt das Zeltheiligtum des Moloch mitgenommen und das Sternbild des Gott Rephan verehrt. Götzenbilder habt ihr euch gemacht, um sie anzubeten. Deshalb werde ich euch in die Verbannung schicken, noch über Babylon hinaus. Also Mose war verschwunden für einige Zeit und dann kommen sie auf die geniale Idee, wir brauchen einen anderen Retter, und dann machen sie was? Ein Stier aus Gold. Wow. Beeindruckend, ja. Aber das ist oft, wie wir Menschen ticken. Wir wollen einen Retter und bauen uns dann selbst irgendwie eine Rettung. Aber was ist ein Stier aus Gold gegen einen Gott, der seinem Volk vorausgeht in einer Feuersäule, der seinem Volk hilft, von einem riesigen Heer, das sie verfolgt hat, als sie aus Ägypten befreit wurden, es quasi den Weg denen abzuschneiden und sie zu retten. Das haben sie erlebt und trotzdem machen sie so etwas. Im Grunde sagen sie mit dieser Reaktion, okay, Mose, irgendwie, er ist weg. Gott, keine Ahnung, wenn Mose weg ist, dann ist wahrscheinlich auch irgendwie Gott weg oder so. Wir müssen uns selbst retten. Sie haben nicht verstanden, Gott ist der Retter. Und es liegt an uns, dass wir ihn uns retten lassen. Sonst klappt das nicht mit der Rettung. Tschüss Mose, ciao Gott. Und somit kommt es zu diesem Bruch zwischen Gott und seinem Volk. Und wie es auch hier angedeutet wird, die Konsequenzen waren enorm. Sie haben hunderte Jahre Schwierigkeiten und dann wird das Volk wirklich zerstreut bis über Babylon hinaus ins Exil mit allem damit verbundenen Leid. Also eine super traurige Geschichte. Und vielleicht fragst du dich an diesem Punkt, wie ist es möglich, dass Stephanus, ja, das ist, wir sind ja mitten in einem Gerichtsverfahren, so viel erzählen kann? Ja, in der heutigen Zeit wird der Richter sagen, Stephanus, kommen Sie zum Punkt, ja, aber schleunigst. Ja. Warum hat er so viel Redezeit? Ein Grund dafür ist, das ist eine Geschichte, die sich in Jerusalem, in Israel abspielt, im Orient, wie man vielleicht auch sagen würde, da hat man Zeit. Aber ich glaube, der Hauptgrund ist eigentlich, Stephanus erzählt ja die Geschichte, die tatsächlich so, er ist quasi, er hält sich an die hebräische Bibel. Ja, er sagt jetzt da nichts Verkehrtes, so war das ja. Das war nicht das Problem, die Zeit. Die Geschichte war gut. Das wollten die ja, die waren stolz auf diese Geschichte, seine Zuhörer. Aber das Problem ist, sie haben nicht gelernt aus der Geschichte. Er versucht ja hier ganz klar zu zeigen, immer wieder diese Ablehnung des Retters. Und so wie sie letztendlich Gott abgelehnt haben, haben sie auch seinen Sohn Jesus abgelehnt und ihn nicht angenommen und damit die Rettung auch abgelehnt. Soweit unser Abschnitt für heute. Es ist eine wirklich traurige Geschichte und jetzt muss ich die Brücke kriegen, ja, was hat das mit dir und mit mir zu tun? Was hat das mit dir und mit mir zu tun? Gott ist ein Retter, wenn ich das annehme. Das ist das, worum es für uns eigentlich geht. Wie geht es bei dir? Wie geht es bei mir? Habe ich verstanden, ich brauche einen Retter? Ich brauche Gott als Retter? Und Stephanus versucht, dieses Herz Gottes auch zu zeigen. Und ich habe vor dem Gottesdienst, vielleicht mache es doch ich, Hermine, mit der Hermine gesprochen. Und sie hat mir gesagt, Tobi, diese Woche, sie war unterwegs mit dem Auto. Einfach so, auf einmal merkt sie für uns alle, Gott liebt uns so sehr. Es war kurz und intensiv, hast du gesagt. Aber so einfach so dieses Empfinden, Gott liebt uns so sehr. Und genau das ist ja das, warum Gott ein Retter ist, weil er uns so sehr liebt, weil er dich so sehr liebt, weil er sein Volk so sehr geliebt hat, aber nicht nur sein Volk, sondern die ganze Welt. Also das ist das Herz Gottes, jemanden zu retten, der so störrisch ist wie wir, das braucht viel Liebe, oder? Das wissen wir. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir erkennen, wie sehr liebt uns Gott. Wie sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen Sohn gibt, damit er für uns sich hingibt und einen Weg zu Gott macht, ohne irgendwelchen Klimbim rundherum und zum Tempel gehen müssen, sondern wir können mit Zuversicht, Hebräerbrief, vor den Thron der Gnade treten, durch Jesus. Es ist nur durch Jesus möglich. Durch das, was er für uns getan hat. Weil er all diese Regeln des alten Bundes erfüllt hat in sich selbst und einen neuen Bund mit uns geschlossen hat. Und das ist auch das, was wir feiern im Abendmahl. Dieses unglaubliche Privileg, dass wir auf Gott zukommen können durch Jesus. Eine Verbindung mit Gott wieder haben. Aber das geht nur, wenn wir diese Rettung nicht ablehnen. Wenn wir sagen, ja, ich ergreife das. Und es darf kein oberflächliches Ergreifen sein, so wie beim Volk am Berg Sinai. Kurz vorher, bevor sie das Kalb machen, was haben sie gemacht? Sie haben gesagt, cool, Mose, deine Gesetze, lässig, wir sind dabei. Das haben sie gemacht, kurz davor. Und 40 Tage später, komplett anders abgebogen. Und genauso kann es auch bei uns sein, wenn das an der Oberfläche nur bleibt. Ich habe einen Text noch mitgebracht für euch, zwei Verse. Und das finde ich super, wie sie auch verknüpft sind mit der ganzen Geschichte, die wir gerade von Stephanus gehört haben. Und zwar, du kannst es nachlesen, ich habe es Folie mitgebracht. 1. Johannes, Kapitel 1, die Verse 11 und 12. Da steht Folgendes. Er kam, also da ist die Rede von Jesus. Jesus kam in sein Eigentum, aber sein eigenes Volk nahm ihn nicht auf. Das ist genau das, was wir jetzt gehört haben. Und jetzt kommt's. Doch denen, das ist ein sehr bekannter Vers, doch denen, die ihn aufnahmen, verlieh er das Recht, Kinder Gottes zu sein. Das sind die, die an seinen Namen glauben. Jesus, also Johannes, schreibt hier ganz bewusst Aufnahmen. Aufnahmen. Das ist etwas, das mehr ist, als zu sagen, ich sage okay zu irgendwelchen Regeln. Das hat mit Beziehung zu tun. Das heißt, ich nehme diesen Jesus so auf, er ist in mir, er lebt in mir, ich lebe in einer Beziehung zu ihm. Und aus dem heraus erfahre ich Rettung. Also das ist was Tieferes, als einfach nur sagen, ja, passt, irgendwo Unterschrift drunter, zack. Und dass es mehr Tiefe hat, sehen wir auch noch am Glauben. Glauben heißt auch Vertrauen. Ich nehme Jesus auf und ich vertraue ihm auch. Ich möchte in dem neuen Bund, ich möchte in dem neuen Gesetz, das auch Jesus gebracht hat, das ist dieses Gesetz der Liebe. Ich möchte in dem leben, wirklich. Ich nehme das auf und ich vertraue ihm, dass das gut ist, was Jesus sagt. Alles, was Jesus sagt, ist gut und ich möchte ihm folgen. Und weiter sehen wir die Tiefe auch, wir werden zu Kindern Gottes. Kindschaft. Kindschaft. Ein Kind Gottes zu werden. Nicht nur irgendwie dem hinterher zu laufen, diesem Gott, den man nicht wirklich kennt und vor dem man eigentlich Angst hat, sondern ein Kind von Gott zu werden. Das ist gewaltig. Das ist wirklich gewaltig. Darum geht's. Und das ist mehr als, ja, ich bin dabei, ja, Jesus rettet mich, ja. Sondern ich nehme ihn auf, ich glaube ihm, ich vertraue ihm und ich werde ein Kind. Und wisst ihr was, Kindschaft hat auch immer, bringt auch immer Familienähnlichkeit mit sich. Ja, es hat eine Auswirkung, deine Familie hat Auswirkungen auf dich. Und genauso soll es eben auch sein in unserem Leben, dass wenn wir gerettet sind, dann soll das, wir gerettet sind, auch sichtbar werden für die Welt. Und da ist die Herausforderung. Wir werden jetzt dann das Abendmahl feiern. Es kann einfach nur eine Handlung sein, eine religiöse Handlung. Oder es kann eben auch ein Bekenntnis sein, ich bin wirklich mit diesem Jesus unterwegs. Er ist nicht nur mein Retter, er ist auch mein Herr. Und er hat was zu sagen in meinem Leben. Und dass er was zu sagen hat in meinem Leben, das spricht auch zu anderen. Das hat Auswirkungen nach außen. Der Retter wird auch sichtbar durch mein Leben. Also wir sollen nicht nur da stehen bleiben und sagen, okay, Gott rettet mich, er holt mich aus dem Schlamassel raus, sondern weil er mich gerettet hat, verändert er mich auch. Verändert er mich auch immer mehr in sein Bild. Immer mehr so wie er. Wir hatten diese Serie Out of the Dark, Into the Light, 1. Johannesbrief. Wenn du das vertiefen willst, schau dir die Serie, vielleicht hast du es verpasst, schau das an oder lies selbst einfach den 1. Johannesbrief. Da geht es genau um das. Johannes sagt, dieser Jesus, er ist uns erschienen und er holt uns raus aus der Dunkelheit. Aber wir müssen auch ins Licht treten. Wir müssen mit unserer Sünde umgehen. Wir brauchen Rettung. Da ist so viel Dunkles und da ist so viel Schlechtes in uns. Und das muss raus. Das bedeutet es, gerettet zu werden. Und das wird dann sichtbar in unserem Leben. Und das ist das, was Gott für uns möchte. Nicht nur ein Lippenbekenntnis, sondern dass wir wirklich sagen, ja, ich brauche einen Retter. Und ich glaube, uns allen ist es bewusst, dass wir einen Retter brauchen. Aber ich nehme ihn wirklich auf. Ich vertraue ihm wirklich, diesem Jesus. Und ich lebe als Kind Gottes. Und es waren super Lieder, auch schon immer gedacht, eigentlich müssen wir die Lieder jetzt nochmal singen, weil die haben jetzt, glaube ich, noch eine tiefere Bedeutung. Dieses Aspekt von Rettung war drin, den Aspekt von Kindschaft, also super, Irina, wie du das einfach ausgewählt hast. Nach außen sichtbar werden, ein paar konkrete Sachen noch, weil wir sind ja bei dem Punkt, was hat es mit uns zu tun? Annehmen, richtig annehmen, okay, ich hoffe, das haben wir verstanden, aber es hat Auswirkungen. Wie gehe ich mit meinen Mitmenschen um? Das ist eine konkrete Auswirkung. Wie rede ich zu anderen Leuten? Bin ich ein Ermutiger oder bin ich ein Entmutiger? Gönne ich anderen was? Ja. Kann ich damit umgehen, dass dem anderen mal der andere was hat, was ich gern hätte vielleicht? oder folgt auf Neid, Leid? Wie denke ich über andere? Und auch, wie sehe ich die anderen Menschen? Sehe ich sie durch die Augen Gottes mit diesem Retterherz, das die Hermine so gemerkt hat diese Woche? Er liebt uns so sehr. Boom, so sehr. Sehe ich die Menschen so? Und das ist schwierig, weil so viel Dunkles in uns Menschen drin ist. Und bei manchen Leuten ist das auch schon wirklich sehr sichtbar. Ja, wir haben gestern geredet über Leute, die einfach Morddrohungen aussprechen, ohne zu wissen, was sie eigentlich sagen. Ja, das gibt's. Und Menschen zu lieben, obwohl sie vielleicht so reden, so handeln, das ist etwas, das wir nur tun können, wenn wir erkannt haben, so sehr bin ich geliebt. Ja. Das ist wichtig. Aber Gott möchte, dass sein Retterherz auch durch unser Leben sichtbar wird. Ist er bei uns eingezogen oder sind wir noch genau die alten, gleichen Menschen, die wir waren, bevor Jesus eingezogen ist, bevor wir ihn wirklich aufgenommen haben? Lebe in Christus. Also Gott ist ein Retter, wenn ich das annehme. Und wenn ich das annehme, dann bleibt es nicht ohne Auswirkungen. Und darum geht's. Und das ist das, was ich dir mitgeben möchte aus dieser Predigt raus. Und bin schon neugierig, was Silvia dann noch für uns zum Abschluss nächste Woche hat. Ich möchte auch einladen, dass wenn du Jesus noch nie in dein Leben aufgenommen hast, wenn du das nicht gemacht hast, so wie Johannes es schreibt, ihn aufnehmen und ihm Vertrauen schenken und diese Rettung annehmen, die Jesus für dich erkämpft hat, dann lade ich dich ein. Ich bin zum Gebet heute eingeteilt. Komm zum Gebet und ich möchte gern mit dir beten, dass du diesen Schritt zu Jesus hinmachst. Das ist nur ein Anfang, aber anfängst, diesen Weg ganz bewusst zu gehen und am besten diese Woche dann auch 1. Johannesbrief liest und Erneuerung deines Lebens beginnt, weil du ins Licht trittst. Alle anderen, die gesagt haben, ja, ich bin schon gerettet, ja, ich habe ja zu Jesus gesagt, dass ihr sagt, ja, ich möchte noch viel mehr, dass dieser Retter durch mein Leben sichtbar wird. Und wenn da Dinge sind, die ich ausräumen will, da ist es Abendmahl auch immer eine großartige Gelegenheit zu sagen, ich möchte ausräumen, aufräumen, Licht reinlassen. Das ist ja auch immer die Chance des Abendmahls. Ich schließe mit Gebet. Lass uns gemeinsam aufstehen, dass wir ein bisschen uns bewegen. Nach so viel Text. Das Lobpreisteam kann sich schon bereit machen. Jesus, wir danken dir und wir preisen dich, dass du durchgezogen hast. Du hast so viel Ablehnung auch erlebt und es hat dich dein Leben gekostet. Aber du hast es sehr bewusst gemacht, weil du wusstest, wir brauchen Rettung. Jeder von uns, jeder Einzelne, wir brauchen Rettung. Und das bekennen wir. Rette uns, Jesus, vor unserem abgrundtiefen Egoismus. Zeig uns deine Liebe, offenbar uns, wie sehr du uns liebst, damit auch wir Menschen werden, die lieben, so wie du geliebt hast. In Jesu Namen. Amen.
Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, dass dir diese Predigt weitergeholfen hat. Wenn du mehr über uns wissen willst oder Fragen an uns hast, besuche unseren Gottesdienst in Steyr und schau auf www.fcg-steyr.at vorbei. Wir freuen uns auf dich.